Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Schönen guten Abend, Reinhold.
Schönen guten Abend, John Doe.
Hi. Du, ich habe mal eine Frage. Hast du schon mal einen Falschparker angezeigt?
Nein.
Echt?
Also ich habe mich mal über einen aufgeregt, weil der auf meinem Parkplatz stand.
Aber nur aufgeregt, nicht angezeigt.
Nee.
Zählst du dann als deutscher Staatsbürger überhaupt? gehört es nicht dazu? Ja, wenn man so ein richtiger Allmann sein will, muss man doch eigentlich schon mal einen Falschparker angezeigt haben, oder?
Mindestens. Nee, habe ich noch nicht.
Okay.
Ich glaube, ich habe noch niemand für irgendwas angezeigt.
Du? Ein Falschparker tatsächlich auch nicht.
Okay.
Ich habe mal jemanden angezeigt, aber.
Okay.
Was steckt denn da dahinter? Aber das ist eine Geschichte okay. für eine Ich habe den angezeigt und es war mir klar, dass das Verfahren eingestellt wird, weil es war so eine politische Sache. Naja, ist ja egal, was okay. Es war. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte, glaube ich, meiner Frau damals nichts davon erzählt und plötzlich kommt ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Moabit bei uns zu Hause an. Und ich war auch kurz irritiert, weil ich habe das gemacht und habe es gleich wieder vergessen und dann, ja, naja.
Okay, für eine andere Folge.
Für eine andere Folge, genau. Aber Kennst du weg.ly?
Nee, was ist das denn?
Echt? Kennst du nicht?
Nee.
Also weg.ly ist so eine Webseite, da kann man super easy Falschparker anzeigen. Also wenn jemand irgendwo, was weiß ich, auf einem Fahrradweg parkt oder so, machst ein Foto mit deinem Handy und dann gehst du zu weg.ly, ist quasi ein Portal und die übermitteln es dann an das zuständige Ordnungsamt.
Okay, was steckt da dahinter?
Wer das tatsächlich betreibt, weiß ich gar nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber also quasi der eine kleine Haken ist, du musst da deinen Klarnamen angeben.
Okay.
Also du musst, wenn du jemanden anzeigen willst, dann wird es nicht verfolgt, wenn du da nicht deinen echten Namen angegeben hast.
Okay.
Und im Zweifelsfall, je nachdem, wie das Ordnungsamt es handhabt, ja, also manchmal geben die das quasi dem Betroffenen einfach so mit oder sagen das nur. Das kannst du dir vorstellen, wenn das irgendwie so ein Kaff ist und das sind, weißt du, ich meine, bei uns im Ordnungsamt gibt es irgendwie 3 Leute, die kennt auch jeder. Ich weiß nicht, wie ernst sie das nehmen mit dem Datenschutz und so. Aber im Zweifelsfall, wenn jemand Akteneinsicht beantragt, dann hat er natürlich auch ein Recht zu erfahren, wer ihn da angezeigt hat.
Okay, ja.
Und das ist natürlich,
Ja, okay. Ja, gut, aber dann muss man halt dazu stehen, oder? Wenn man das macht.
Genau. Aber das ändert natürlich die Dynamik ein bisschen, ne? Also, wenn du dich ärgerst über jemanden und du weißt, das ist ein krasser Choleriker und der ist Jäger und im Besitz von mehreren Waffen und vielleicht noch zusätzlich Alkoholiker, weiß ich nicht, ob ich die damit beim Klarnamen anzeigen würde, wenn er mit seinem Mercedes-Benz SUV auf dem Fahrradweg steht.
Ja, und wenn er gute Connections zum Ordnungsamt hat.
Ja, ich meine, muss man quasi sein persönliches Risikoprofil halt abwägen, was einem da wichtiger ist. Aber ich finde es, also zumindest mal jetzt ohne Wertung, bemerkenswert, dass es notwendig ist. Ich verstehe schon auch, warum das so ist. Ne? Also man will ja auch nicht, dass irgendwelche Leute jetzt ständig andere denunzieren.
Richtig, ja. Also da finde ich es jetzt ehrlich gesagt okay.
Ja?
So rein aus dem Bauch raus. Ja, schon.
Ja.
Also, weiß nicht. So anonym jemanden anzeigen. Gibt es vielleicht schon irgendwie Momente, wo das vielleicht sinnvoll wäre, aber jetzt beim Falschparken, ich weiß nicht.
Aber ich meine, das ist ja allgemein, wenn du Leute anzeigst, dann haben die ja auch ein Recht, deine Adresse zu erfahren. Und das ist ja, je nachdem, aus welchen Gründen das passiert. Also wenn du einen Stalker anzeigst, der dich im Internet verfolgt, dann kann es ja sein, dass der dadurch deine echte Adresse, deine ladungsfähige Adresse lernt.
Okay.
Also das ist ja, ich sag mal, es gibt schon Konstellationen, in denen die Anonymität vielleicht schon wichtig wäre. Ja, obwohl es ein berechtigtes Interesse hat, jemanden anzuzeigen, aber trotzdem anonym sein will.
Ja, ich glaube, wir sprechen ja hier jetzt immer einen ganz speziellen Fall. Also eben, wenn du jemanden anzeigst und da würde ich jetzt sagen, okay, finde ich es okay mit dem Klarnamen, mit dem echten Namen, wenn dann entsprechend vielleicht ein Schutz noch da wäre, also wenn die Staatsanwaltschaft das oder der Richter, wie auch immer, im Zweifelsfall dann eben schützt oder nicht rausgibt. Aber dass klar ist, dem Richter oder der Staatsanwaltschaft, dass da schon du dahinter steckst. Also, weiß nicht. Finde ich jetzt okay. Sonst ist ja komisch irgendwie. Ja, da war so eine anonyme Anzeige. Wir wissen nicht von wem, aber ja, die ist halt da. Naja. Aber was anderes ist es ja im Internet, oder? Also ich finde, wenn wir über Klarnamenpflicht sprechen, dann geht es ja häufig darum, dass wir im Internet irgendeinen Mist posten und der vielleicht dann so schlimm ist, dieser Mist, dass dann eben gefordert wird, okay, wir wollen wissen, wer das gepostet hat. Und dann wird relativ schnell nach dem echten Namen gefragt, nämlich, dass man die Person eben ermitteln kann. Und das ist ja so ein Thema, über das wir heute sprechen wollen.
Aber findest du das nicht gerechtfertigt? Ich meine, das Internet, Reinhold, das kann doch kein rechtsfreier Raum sein.
Ach ja, das ist so eine Geschichte, oder? Ich meine, ich höre das in Diskussionen auch immer wieder. Da werden ja dann die typischen schlimmen Fälle rausgezogen, ne, um als Argument zu dienen dafür, dass man da alles Mögliche in Gang setzen müsste, um jeglichen Schutz aufzuheben. Und an der Stelle mit dieser Klarnamenpflicht, da komme ich einfach irgendwie nicht weiter. Da verstehe ich nicht so richtig, warum das gut sein soll. Aber wollen wir zuerst mal drüber sprechen, wie das denn überhaupt machbar wäre? Also wie würden wir denn überhaupt eine Klarnamenpflicht erfüllen können, ja?
Ja, oder vielleicht aber auch noch vorher, warum wir überhaupt drauf kommen, weil es unser hochgeschätzter Bundeskanzler gefordert hat am politischen Aschermittwoch. Mhm. Hat er gesagt, er möchte sehen, wer da was schreibt. Und er hat auch dazu gesagt, ich meine, gut, muss natürlich dazu sagen, politischer Aschermittwoch ist so ein bisschen der Stammtisch, wo die dummen Parolen sich gegenseitig alle übertrumpfen. Aber er hat auch dazu gesagt, ich als Politiker stehe hier ja auch mit meinem Klarnamen und das soll jeder Hans und jeder Franz im Internet jetzt quasi auch dann machen, weil das ist ja dann nur gerecht. Ein saudummes Argument meines Erachtens nach. Aber
ein hervorragender Vergleich. Der Bundeskanzler vergleicht sich mit allen Menschen auf dieser Welt.
Ja, also, naja, aber so kamen wir drauf. Ja, genau, aber wenn du so ein System designen müsstest, sagen wir, die Bundesregierung kommt auf dich zu und sagt, Herr Bentele, hier haben Sie 1 Milliarde Euro. Wir wollen alle die anonymisieren. Wie macht man das denn?
Ja, gute Frage. Aber noch by the way, ne, er ist natürlich nicht der Erste, der das fordert. Also das wird schon seit Jahren von allen möglichen Leuten gefordert. Naja, wie macht man es denn? Also wie müssen wir es denn wirklich ordentlich machen? Würde ja bedeuten, man muss sich auf irgendeine Art und Weise ausweisen. Ne? Also so wie wir es vielleicht kennen vom Online-Banking oder so, dass wir uns legitimieren müssen, in irgendeine Videokamera reinzugucken mit unserem Ausweis oder den hochzuladen am besten noch. Und ja, das müsste dann entsprechend überprüft werden und vor allem auch nachgehalten werden. Also das muss ja dann auch irgendwo in irgendeinem Register stehen, dass ich bin. Und wenn ich auf irgendwelche Dienste gehe, soziale Medien oder sowas, dass das dann immer herangezogen wird. Hier, das bin ich. Und da muss dann tatsächlich auch mein echter Name stehen und dann irgendwie muss klar sein, dass es verifiziert ist, ja, weil was anderes darfst du dann nicht mehr geben nach der Forderung.
Also die Frage ist, diese Forderung, wie gesagt, das ist so eine Stammtischforderung, die ist nicht klar präzisiert meines Erachtens nach. Die Frage ist, muss es für jeden offensichtlich sein, wer sowas geschrieben hat? Oder muss es nur auf Nachfrage einsehbar sein? Das ist schon mal, finde ich, erstmal ein zentraler Unterschied, der gar nicht in dieser Debatte präzisiert ist.
Das ist ein wahnsinnig wichtiger Unterschied. Mhm. Weil wenn du sagst unter Klarname, dann denke ich mal, die meisten verstehen darunter, ja, da gibt es so ein Posting auf sozialen Medien und da steht dann wirklich Johannes Bauer oder Reinhold Bentele. Ne? Und nicht irgendwie ein Pseudonym, was man nämlich auch machen könnte. Das heißt, ich verifiziere mich bei irgendeiner Stelle und bei dieser Stelle wird dann eben von diesen sozialen Medien nachgefragt, irgendwie ist das der, okay. Aber trotzdem trete ich zum Beispiel unter einem Pseudonym auf in diesen sozialen Medien. Und vielleicht im Fall der Strafverfolgung würde dann eben darauf zurückgegriffen werden.
Ja, also genau, ich glaube, Ersteres kann gar nicht gemeint sein, weil es gibt ja ganz viel legalen Inhalt, den jeder von uns ständig postet. Und da kann es nicht verpflichtend sein, dass man da mit seinem Namen sich gegenüber dem ganzen Internet outen muss, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich kenne die Details von dieser Forderung nicht. Ich denke mal, die Leute haben da ein unterschiedliches Verständnis für.
Okay, aber jetzt sagen wir mal, das wäre nicht gefordert, sondern es wäre nur gefordert, dass man quasi über so einen Pseudonymisierungsdienst, wie würde das denn laufen oder könntest du das skizzieren, wie das gehen könnte?
Also aus dem Bauch raus würde ich halt sagen, ich melde mich dann bei irgendeinem sozialen Netzwerk an und muss dann irgendeine Überprüfungs-ID mitgeben, die ich von diesem Verifikationsdienst habe und die würden dann im Hintergrund abklären, okay, ja, das ist eine echte Identität.
Mhm. Ja. Das ist
und das ist eine eindeutige Nummer, denke ich mal. Also so könnten wir es vielleicht machen. Das ist eine eindeutige Nummer. Und dieser Verifikationsdienst, der ist halt vertrauenswürdig dann für dieses soziale Netzwerk.
Also da muss man vielleicht aber auch präzisieren, wenn du sagst eindeutige Nummer. Mhm. Also die muss natürlich eindeutig sein. Also ne, angenommen, die Bundesregierung betreibt so einen Identitätsdienst selber. Der Einfachheit halber. Würden die ja wahrscheinlich nicht machen, sondern würden sie auslagern. Aber angenommen, die machen es selber. Dann würde ich quasi zu klarnamen.de gehen und da müsste ich mich mit meinem Perso vielleicht irgendwie mal ausweisen oder so. Und dann, das was du beschreibst, ist diese Verknüpfung von den IDs, aber diese Nummer, die müsste natürlich schon auch bei verschiedenen Diensten unterschiedlich sein, meiner Auffassung nach.
Könnte, ne? Also ja, du müsste, meinst, damit die sich nicht miteinander abgleichen können.
Also nur angenommen, ich melde mich bei Google und bei Apple an, dann will ich ja nicht, dass die einen eindeutigen Identifier haben, mit dem sie mich hundertprozentig quasi rechtlich zertifiziert zuordnen können.
Ja, genau. Also so wäre das auf jeden Fall möglich, dass ich jedes Mal so eine neue eindeutige ID bekommen.
Genau, die quasi auf der Seite von der Bundesregierung, für mich, ne, gibt es viele IDs, aber die sind alle eindeutig zu mir zurückverfolgbar. Mhm. Und dann muss man natürlich aber auch sagen, das wäre ja, was passiert denn mit Diensten, die einfach sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, also irgend so ein Open-Source-Forum für Fischerei, wo ich angemeldet bin und das ist in USA vielleicht, ja, und die sagen, What do you want? I not make this. Ja, so. Und dann, was passiert dann? Ist es dann illegal, das Forum zu nutzen?
Theoretisch, genau. Wenn man es dann so sanktioniert, könnte man sagen, nee, das darf gar nicht passieren. Ich glaube, wir müssen gar nicht so abstrakt denken in einem Fischerforum oder so. Also schau doch mal Instagram an oder X oder wie sie alle heißen.
Ja.
Die haben in Europa irgendeinen Sitz in Irland und Briefe, die da von Strafverfolgungsbehörden da eventuell hingehen oder Anwälten oder sowas, die werden ja nicht gelesen. Dieses wird total ignoriert. Hm. Also sprich, selbst mit den Großen wäre ja die Frage, ob das überhaupt durchführbar wäre.
Ja. Was wäre denn so aus Cybersicherheitsperspektive, was spricht denn da dagegen eigentlich?
Naja, also grundsätzlich ist ja so eine Datensammlung immer so ein bisschen schwierig, oder? Also so dieses Zentralregister dann und am besten weiß dieses Register, okay, für diesen Dienst habe ich mich angemeldet, für jenen Dienst oder so. Ich meine, das geht auch ohne, müsste man nicht machen.
Ja, aber würden Sie so machen?
Ja, weiß ich nicht.
Also so, also, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, wäre es so, dass die wüssten, wo ich angemeldet bin auch.
Nee, nicht unbedingt. Ja gut, bei der Abfrage vielleicht, oder? Also ich meine, theoretisch, ich stelle mir das so vor, auf, wie hast du es genannt, klarname.de, hoffentlich gibt es die Domain, die gibt es bestimmt schon.
Ja.
Also klarname.gov.de, die Regierungsseite, ja. Da könnte ich ja dann einfach klicken und sagen, hier, ich will mir einen neuen Code generieren.
Ah,
und den nehme ich dann und gehe zu diesem Dienst, ja. Aber nichtsdestotrotz, der Dienst muss ja das irgendwie verifizieren. Das heißt, der fragt ja dann wiederum bei klarname.de an, mit dieser ID und in dem Moment weiß ja dann dieser Verifikationsdienst, woher diese Anfrage jetzt kam.
Ja.
Also nochmal konkret, ich melde mich bei Instagram an, mit dieser Nummer, Instagram fragt bei diesem Verifikationsdienst nach, hey, ist das wirklich richtig? Gibt es diese ID? Ja, in dem Moment ist es halt da.
Ja.
Die Information.
Ja, und ich meine, allein diese Information, bei was für Foren du registriert bist, das ist natürlich schon hochproblematisch, also datenschutzrechtlich. Also ich meine, klar, dass da bei den meisten Leuten wird da Google mit dabei sein oder bei Leuten Ü40 wie wir, da ist dann Facebook noch mit dabei.
Nicht bei mir.
Echt?
Nicht bei mir.
Hattest du noch nie einen Facebook-Account?
Ich hatte noch nie einen Facebook-Account, ja, genau.
Nein. Aber nee, einen StudiVZ-Account
hattest du. Ja, das hatte ich schon. Ja. Genau, also bei mir wäre dann StudiVZ auf jeden Fall auch mit 40 noch oder mit 50.
Ja.
Ja, eben. Also du hättest die Sammlung dann eben bei diesem Verifikationsdienst hier, du bist bei da, bei diesem Dienst und so weiter. Und das ist eine super üble Datensammlung.
Ja. Und du könntest dann natürlich auch, also wenn die Regierung jetzt vielleicht sich ändert, weiß man ja nicht, und die ist vielleicht nicht mehr so den Grundrechten nahestehend, dann können die natürlich auch gezielt gucken, okay, was sind zum Beispiel Foren des politischen Gegners?
Richtig, mach doch einfach da ganz schnell eine Abfrage drüber, wer in irgendeinem linken Forum drin ist oder so.
Ja.
Zack, hast du den Namen, dann kannst du den mal schreiben oder kannst du einfach mal besuchen.
Genau.
Kannst mal sagen, hier eine Gefährderansprache oder so.
Nach dem rechten also, Sehen halt.
Nach dem rechten Sehen, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Nee. Ja, also ich meine,
Gottes Willen.
Ja, so eine Datenbank ist halt super brisant. Insofern muss ich sagen, dass ich einigermaßen verständnislos dafür bin, dass ein Politiker, der sich einer demokratischen Partei zuordnet, so eine Forderung aufstellt und sei es bei so einem saudummen Stammtischforum. Aber ja. Also finde ich problematisch. Andererseits muss man natürlich sagen, also es geht halt auch nicht, dass Leute übel beschimpft und diffamiert werden im Internet. Also ne, die Leute, die haben schon auch ein berechtigtes Interesse, an ihren Persönlichkeitsrechten die durchzusetzen.
Absolut verständlich. Und da gibt es ja immer wieder Fälle, jetzt auch aktuell, wo ganz klar ist, hey, nee, meiner Meinung nach ist kein rechtsfreier Raum. Und wenn ich da echt strafrechtlich problematischen Mist reinstelle, dann muss das auch verfolgt werden. Aber jetzt kommt der Punkt, und das ist meine Meinung, das ist nicht ein Problem von der Klarnamenpflicht, sondern das ist ein Problem davon, dass es nicht ordentlich durchgesetzt wird oder durchgesetzt werden kann. Und da sind wir jetzt gerade wieder bei dem Thema Irland. Also das, was ich halt da höre, so von wegen Anzeige erstellt und so weiter, ja, dann geht dann ein Schreiben nach Irland und da kriegst du eine automatische Antwort dann, eine automatische E-Mail-Antwort. Mhm. Und nichts passiert, ja. Also die Inhalte werden dann nicht gelöscht zum Beispiel, was ja das Mindeste ist. Mhm. Und das andere ist dann natürlich tatsächlich dem nachzukommen, dass man sagt, dass der Dienstanbieter dann eben entsprechend die Metadaten zur Verfügung stellt, sprich IP-Adresse, Zeitstempel und so weiter und so fort, damit die Strafverfolgungsbehörden eine Chance haben, das zu recherchieren, ist ja auch schwierig, ja. Mhm. Und dann nehmen die sich einfach raus, ist uns nicht so wichtig. Und by the way, ne, also ich habe auch mal ein bisschen nachgeschaut, wenn ich es richtig verstanden habe, ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert. Also auch Organisationen wie HateAid, ja, eine der wichtigsten Organisationen so in dem Rahmen, die kümmern sich drum, dass solche Sachen nachverfolgt werden, ja. Die sagen auch, Klarnamenpflicht ist jetzt nicht das Thema für sie, sondern tatsächlich die Möglichkeit, das entsprechend bei den Plattformen durchzusetzen.
Richtig, ja. Und ich meine, also du hast gesagt, es ist meine Meinung, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist gar keine Meinung, das ist einfach Fakt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und das Verbreiten von irgendwelchen Hetzschriften oder natürlich der Straftat, Bestand der Beleidigung, den gibt's einfach. Die Hemmschwelle ist natürlich im Internet einfach deutlich geringer, ne? Also da ist viel schneller irgendjemand beschimpft und beleidigt, als du das auf offener Straße machen würdest, wo du vielleicht Angst haben müsstest, dass du dir halt eine Ohrfeige einfängst, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde es wild auch, wie allein schon deutsche Gerichte diese Straftatbestände einordnen. Also ich meine, ich sag's ja immer wieder gern und ich möchte, dass es nie in Vergessenheit gerät, der Andi Grote, ja, der Innensenator von Hamburg, der ist als ein Pimmel, also ein als eine Eins, was auch irgendwie, finde ich, so niedlich ist, ja, Eins Pimmel bezeichnet worden und bumm, hat halt eine Hausdurchsuchung quasi letztlich anträgern lassen bei dem, was super krass ist, beim Friedrich Merz ja jetzt ähnlich. Hast du es mitbekommen?
Nee,
habe ich nicht. Jetzt kürzlich gab in Berlin so eine Schülerdemo, wo ein 18-jähriger Schüler so ein Plakat hochgehalten hat. Weißt du, was da drauf stand? Nee. Da stand drauf, Merz leck Eier. Und dann ist die Polizei von sich aus eingeschritten, natürlich, ja, um die Demokratie zu verteidigen, hat das Schild beschlagnahmt, hat dieses Verfahren ins Rollen gebracht, weil ja eine Beleidigung im Raum steht. Mhm. Und das hatte aber einen ganz enormen Streisand-Effekt. Das heißt, dann sind irgendwie auf Google Maps die ganzen CDU-Parteizentralen umbenannt worden in CDU-Eierhaus. Hast du es nicht mitbekommen?
Nee.
Statt überall CDU-Eierhaus.
Ja, ach, schön.
Ist doch, ja, genau. Also, da muss man auch sagen, naja, mit so ein bisschen Augenmaß, da hätte niemand hätte dieses Plakat interessiert, wenn da die Polizei nicht eingeschritten wäre. Ne? Mhm. Also man kann natürlich auch so eine Beleidigung verstärken, indem man eine Anzeige stellt. Aber ich möchte, weil ich sage, es gibt auch die andere Seite. Kennst du die als, Zitat, Drecksfotze-Entscheidung bekannt gewordenen Beschluss des Landesgerichts Berlin?
Ich glaube, ich habe davon gehört, Erzähl mal mehr dazu.
Also da geht es um die Renate Künast.
Ja.
Das war 2020 war das rum. Da ist sie im Internet halt so übelst beschimpft worden. Ja, unter anderem mit der Titulierung und hat dagegen Anzeige erstattet. Und da hat das Landesgericht Berlin gesagt, nee, das ist eine Meinungsäußerung. Das ist keine Beleidigung. Mhm. Ja. Mhm. Und da muss ich sagen, WTF. Also, ja, das kann ja schon irgendwie nett sein, dass dieser Ermessensspielraum so enorm auseinandergeht. Das ist dann tatsächlich hinterher vom KG Berlin revidiert worden, zumindest in Teilen und so weiter. Also das Landgericht hat da auch dann die Entscheidung zurückgenommen. Aber ich finde es wild, dass dieses Spektrum, was jetzt jemand als beleidigend empfindet und wo dann teilweise ganz, ganz harte rechtsstaatliche Maßnahmen angeordnet werden, wie eine Hausdurchsuchung, das ist mega schlimm, ja. Also finde ich krass. Und bei jemandem anderen sagt man, ja, nee, puh, ja, heul doch. Also das finde ich schon irgendwie.
Ja, das ist komisch. Ich meine, war doch auch da das mit Habeck damals irgendwie das in den Medien da, dass er verrissen worden ohne Ende irgendwie hin und her mit Hausdurchsuchungen und so.
Genau, der ist als Schwachkopf bezeichnet worden irgendwie, genau. Ja. Und also da muss ich auch sagen, ich finde halt Schwachkopf ist nochmal eine andere Kategorie als Drecksfotze. Ja.
Also, aber weißt du, ich glaube. Ich finde, das ist eine schwierige Diskussion, weil klar, ja, da hat jeder, glaube ich, so ein anderes Empfinden dafür. Also was ist zu viel? Was sollte eigentlich noch erlaubt sein? Das muss halt ausgehandelt werden, glaube ich. Und es sollte natürlich möglichst einheitlich sein. Völlig klar.
Ja.
Aber nochmal zurückzukommen auf den Punkt mit der Klarnamenpflicht. Ein Aspekt, wo ich auch länger drüber nachgedacht habe, und da würde mich deine Meinung interessieren. Ich meine, es wird ja trotzdem ermittelt. Also angenommen, du stellst Anzeige und es kommt dazu, dass der Dienstanbieter dann eben doch deine Daten rausgibt, nämlich deine Daten heißt deine IP-Adresse in dem Moment, mit der du gepostet hast, dann ist ja eine gewisse Rückverfolgung ja möglich, sonst wären ja diese Hausdurchsuchungen nicht möglich. Ne? Mhm. Also wenn jemand anonym postet, weiß man ja nicht, wer das war und da hilft ja dann eben nur die IP-Adresse. Ich meine, ist das so viel anders als dann eben so eine pseudonyme Klarnamenpflicht?
Naja, also mit der IP-Adresse weiß ich nicht. Die Beweislast, die liegt ja da bei der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und ich werde ja als Anschlussinhaber ermittelt. Also wenn bei uns eine Beleidigung stattfindet von meiner IP-Adresse aus, dann geht der Brief an mich.
Ja.
Jetzt bin ich aber ja nicht der Einzige, der meinen Internetanschluss nutzt. Also es gibt hier ein Gäste-WLAN, wo Gäste sich einloggen. Mhm. Ich habe eine Familie, die mein Internet nutzt. Ich habe möglicherweise, also aktuell nicht, aber ich kann ja zum Beispiel auch sowas wie Freifunk machen. Also es bedeutet, dass ich quasi einen Exit-Node bereitstelle. Wobei tatsächlich Freifunk ist ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, die tunneln den ganzen Verkehr über ein VPN, damit eben genau das nicht zurückverfolgbar ist zu mir. Mhm. Aber prinzipiell wäre es ja auch möglich, dass ich einfach der Öffentlichkeit ein freies WLAN zur Verfügung stelle und sage, ja, ne, kommt so ein Banner, man muss sich halt an die Gesetze halten und wenn du auf OK klickst, dann darfst du surfen. Mhm. Also da müsste ja dann schon dieser Nachweis erfolgen und ich meine, prinzipiell gilt die Unschuldsvermutung.
Richtig, aber würde ja bei der Klarnamenpflicht genauso funktionieren können. Also ich bin pseudonym auf dem Dienst. Also das hilft ja nur zu ermitteln. Letzten Endes würde ja Instagram dann zum Beispiel nehmen, diesen Dienst halt einfach mal, die kriegen ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft und müssen dann entsprechend diese ID rausgeben.
Ja.
Also und dann, klar, ist natürlich eindeutig zuordnenbar zu mir als Person.
Ja.
Aber ich meine, jetzt dieser Unterschied zur IP-Adresse ist ja, das, was du jetzt genannt hast, ist ja nur, okay, es könnten hinter dieser IP-Adresse mehrere Leute stecken. Mhm. Und das ist quasi noch so ein kleiner Schutz. Im Prinzip von mir als Person. Ne?
Ja.
Ist trotzdem möglich. Ich meine, klar, es ist jetzt zum Beispiel nicht so lange ermittelbar. Also IP-Adressen müssen nicht auf Vorrat gehalten werden. Das heißt, die Provider halten das halt dann, ich weiß nicht, für ein paar Tage oder sowas, glaube ich, vor, aus Diagnosegründen oder wie auch immer, weil sie es halt müssen oder Abrechnungsgründen oder sowas. Das heißt, wenn halt zufällig in diesem Zeitraum dann die Staatsanwaltschaft kommt und sagt, hier, ich brauche jetzt die IP-Adresse von diesem Posting und zufällig die noch da ist bei dem Telekommunikationsanbieter, dann können sie ermitteln. Mhm. Also im Prinzip ist es halt Klarnamenpflicht, wenn man so pseudonymisiert machen würde, halt eine stärkere, dauerhafte und eindeutigere Vorratsdatenhaltung.
Ja.
Ja.
Wobei das Problem, das du gerade geschildert hast, wenn da niemand ist, der die Schreiben annimmt, ja, dann ist es auch unerheblich, ob du fragst, welche IP-Adresse habt ihr da gespeichert, wenn die dir nicht antworten, oder wenn du fragst, welche Klarnamen-ID habt ihr da gespeichert?
Genau, und an dem Punkt werde ich halt, also das triggert mich echt wirklich, also das finde ich so schlimm und dass wir da noch keinen Hebel gefunden haben, da ranzugehen. Weil das ist das, was die Organisationen sagen, das ist das, was von Opfern gesagt wird. Ne? Also, dass die Plattformen dann einfach nichts tun, die löschen nicht, die tun nicht mal so, als ob sie irgendwie irgendwas erhalten hätten und schreiben. Hey, sind wir da so machtlos? Also, bevor wir dann nochmal was draufsetzen und dann mit dieser Klarnamenpflicht nochmal irgendwie was Stärkeres erzwingen, müssen wir doch erstmal daran arbeiten.
Ja gut, wer sendet des Verbraucherschutzes an der Stelle quasi, oder?
Klar.
Ja. Ja. Also wenn sich eine Strafverfolgungsbehörde an so ein Unternehmen wendet, dann hat es irgendwie zu antworten.
Ja. Selbstverständlich. Also das ist doch das Mindeste. Vor allem solche Riesenunternehmen. Und ich meine auch nicht nur Riesenunternehmen. Also ich finde, jeder, der einen Dienst ins Internet stellt, wo eben Leute was drauf posten können, öffentlich Inhalte hinterlegen können, die potenziell dann halt strafrechtlich relevant sind, muss eine meldefähige Adresse haben und auch darauf reagieren. Aber die Frage ist natürlich, und was, wenn nicht?
Ja.
Würden wir dann Zensur machen? Würden wir dann in Deutschland sagen, okay, dann werden Internetadresse so und so und so, werden aus dem Internet genommen, werden gesperrt? Ja, schwierig.
Ja gut, ich meine, am einfachsten könntest du es ja lösen, wenn du sagen würdest, ne, ganz ähnlich der DSGVO, du verhängst da drakonische Strafen, ja. Wenn jemand nicht mit Strafverfolgungsbehörden kooperiert an der Stelle, dann wird es halt einfach sehr, sehr teuer. Und dann muss man sich halt überlegen, ja. Ich meine, die Frage ist, das hat immer Vor- und Nachteile. Ne? Es gibt ja schon auch Dienste. So eine Klarnamenpflicht hat natürlich auch auf Content, der möglicherweise in bestimmten Regierungen illegal ist, Einfluss. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel, ne, in Deutschland sind wir einfach sehr behütet. Da haben wir eigentlich gerade noch sehr, sehr schöne Voraussetzungen. Aber in Ländern, wo politische Gegner systematisch verfolgt werden, und da müssen wir gar nicht so weit weggehen, da reicht es in die Türkei zu gucken, ja, wo politisch irgendwie schon Sachen nicht so einwandfrei sind. Und wenn dann Leute sich austauschen, die Regierung aber so einen Austausch als strafrechtlich relevant befindet, ja, dann ist es ja schon so eine Abwägungssache. Also will man da immer uneingeschränkt mit allen Strafverfolgungsbehörden aller Nationen kooperieren. Also, oder anders gefragt, wenn jetzt Nordkorea kommt und sagt, du hast den Kim Jong-un beleidigt, weil du geschrieben hast, dass er, keine Ahnung, nicht ein super Golf-Handicap hat. Ja, vielleicht ist das in Nordkorea eine Beleidigung. Würden wir das dann rausgeben oder würden wir sagen, lol, ja, also, nee, sorry, ja, das sind nicht unsere Standards, an rechtsstaatliches System und deswegen kooperieren wir da nicht. Also,
und ich hoffe, die Fragestellungen haben wir schon diskutiert und beantwortet, ehrlich gesagt, weil auch im normalen Fall, oder, dass es zu einer Anzeige kommt aus so einem Unrechtsstaat oder wie auch immer, dass wir dann kein, ich weiß nicht, wie es heißt, Rechtshilfeabkommen haben oder so mit denen, ne?
Ja, genau, aber zum Beispiel der Musk, der tut ja so, als ob wir quasi hier eine Zensur-Unterdrückungsregierungs-Dings.
Ja. So gesehen, also, sind wir Nordkorea für ihn.
Ja. Richtig, ja, genau. Also, das ist ja schlimmer. Oder so tut er zumindest, ja.
Ja.
Also, das ist ja schon spannend eigentlich. Und der sieht sich ja da eigentlich genau als der Held, der sagt, nö, Kim Jong-un, ich gebe dir meine IP-Adresse nicht, ja. Also, das ist ja schon völlig bizarr ein bisschen, oder? Also.
Ja, es ist nicht so einfach. Es ist komplizierter, als wir denken.
Ja. Aber also auf jeden Fall, Friedrich Merz, wenn du unsere IP-Adresse willst, dann schicken wir dir die.
Per Fax. Per
Fax. 127.0.0.1.
Lol.
Ach ja. Ach ja, genau. Ach. Ja, was machen wir jetzt? Also kriegen wir die Klarnamenpflicht? Vermutlich nicht.
Ich glaube nicht. Nee. Ja, uns würde natürlich interessieren, wie ihr dazu steht. Was haltet ihr von der Klarnamenpflicht? Seid ihr mit Klarnamen überall im Internet unterwegs? Schreibt uns gerne an mail@cybersecurity-entschlüsselt.de. Schreibt uns auf Spotify einen Kommentar. Das lesen wir immer sehr gern oder nutzt unser Reddit-Forum. Alles klar. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir noch einen schönen Abend.
Ciao, tschüss.
Ciao.